Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Christiane Knoll und wir kümmern uns heute mal um ein paar Alltagsprobleme. Wie komme ich im Gedränge sicher durch den schmalen Ausgang und warum landen einmal im Jahr so viele fliegende Ameisen auf englischen Kuchentellern? So ganz kommen wir an der Weltpolitik heute trotzdem nicht vorbei. Donald Trump braucht Energie und die, hat er gerade in Davos nochmal klargestellt, schafft kein Windrad ran, sondern Kernenergie.
The progress they've made with nuclear is unbelievable and the safety progress they've made is incredible. We're very much into the world of nuclear energy and we can have it now at good prices and very, very safe.
Sicher und zu guten Preisen zu haben. Der US-Präsident ist überzeugt und beschwört die Fortschritte. Nicht nur bei den klassischen großen Anlagen, sondern auch bei den SMR, den kleinen modularen Reaktoren. Sie sollen der Atomkraft zu neuer Blüte verhelfen. Aber mit Zahlen lässt sich dieses Versprechen noch nicht so recht unterlegen. Weder für die USA noch sonst irgendwo. In Berlin wurde heute der Weltstatusbericht zur Nuklearindustrie vorgestellt. Dagmar Röhrlich hat zugehört.
Zunächst der Blick auf die Bilanz. Weltweit sind Anfang 2026 5 Atomkraftwerke weniger am Netz als ein Jahr zuvor, obwohl im vergangenen Jahr 4 neue Reaktoren dazugekommen sind, 2 in China und je einer in Indien und in Russland. Da die neuen Anlagen deutlich größer sind als die stillgelegten, fällt bei der installierten Leistung die Nettobilanz trotzdem positiv aus. Mit etwas mehr als 1,5 Gigawatt allerdings nur leicht.
Was wir sehen können, ist einfach jetzt über Jahre eine große Kontinuität, nämlich dahingehend, dass es keine großen Veränderungen gibt.
Urteilt Christian Kühn, Präsident des BASE, des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Von dem oft beschworenen globalen Aufwärtstrend findet sich in dem Bericht nichts. Nur 2 Länder stechen heraus, China und Russland. Während Russland vor allem im Ausland baut, dominiert in China mit 36 aktiven Projekten im eigenen Land die nationale Bautätigkeit.
Wenn man China mal außen vornimmt, haben wir einen weltweiten Rückgang in den letzten Jahrzehnten der Kernkraft. Die Kernkraft beträgt 9% der Stromproduktion weltweit.
Im Vergleich zum Höchststand 1996 hat sich ihr Anteil damit fast halbiert. Auch die großen Hoffnungsträger der Nuklearbranche schlagen noch nicht durch. Die SMR, kompakte Reaktoren, die in Fabriken gebaut werden sollen.
Wir sind nach wie vor in einer Situation, wo es in der gesamten westlichen Welt kein SMR auch nur im Bau gibt. Und das ist schon eine starke Diskrepanz zu dieser Vorstellung, dass die Leute den Eindruck bekommen, man kann sie bei Amazon online bestellen.
Nur in China und Russland laufen je 2 SMR-Module. Wie gut, das weiß man nicht, erklärt Michael Schneider. Er ist unabhängiger Berater und Hauptautor der Studie.
Es gibt viele Projekte, aber das meiste dieser Projekte sind wirklich PowerPoint-Reaktoren, die in verschiedenen Planungsstadien und Entwicklungsstadien vorliegen.
Bislang hat die US-Aufsichtsbehörde nur ein SMR-Design zertifiziert, das von NuScale. Geplant war ein erstes Projekt in Idaho, doch es wurde nach einer Kostenexplosion gestoppt. NuScale entwickelte daraufhin ein etwas größeres Modell, das wegen der Skaleneffekte wirtschaftlicher sein sollte. Und viele Länder haben auch Interesse bekundet. Realisiert wurde noch nichts. Doch woran liegt diese enorme Diskrepanz zwischen den Erwartungen an die SMR und der Wirklichkeit?
Es gibt immer noch viel Geld dabei zu verdienen bei Phantomprojekten.
Auch in Europa zeigt sich, wie viel Hoffnung mitschwingt. Narea, ein französisches Start-up für Mikroreaktoren, ist gerade insolvent geworden.
Die wurden gesehen als herausragende, beste Technologie, haben vom französischen Staat sofort 10 Millionen auf die Hand gekriegt und haben dann nochmal 80 Millionen privat dazu mobilisieren können und sind jetzt pleite. Es ist atemberaubend. Noch funktioniert es.
Trotz des französischen Debakels setzt die Europäische Union auf SMR. Im Herbst 2025 verabschiedete die Europäische Industrieallianz für SMR einen strategischen Aktionsplan. Ziel? Der Einsatz von kleinen modularen Reaktoren in Europa bis Anfang der 2030er Jahre.
Dennoch sehen wir hier eindeutig, dass die Wettbewerbsfähigkeit gerade bei der Stromproduktion von SMR nicht gegeben ist weltweit. Wir sehen große finanzielle Fragezeichen, aber eben auch Sicherheitsfragezeichen bei dieser Technologie. Denn eins ist klar, auch kleine Reaktoren bergen große Risiken und deswegen darf es hier zu keiner Absenkung der Standards geben, auch in Zukunft nicht.
Christian Kühn sieht großen politischen Druck, schneller und billiger zu werden. Die EU-Industrieallianz für SMR wirbt beispielsweise für eine Verschlankung von Genehmigungsverfahren. Ob das in der Praxis bei gleicher Prüftiefe gelingt, ist ein Streitpunkt.
Dagmar Röhrlich über die kleinen modularen Reaktoren, die derzeit gerne als Hoffnungsträger verkauft werden. Die EU-Kommission will bis Mitte des Jahres ihre umfassende Strategie zu den SMR veröffentlichen. Vielleicht kennen Sie das Gefühl, Sie haben es eilig, vor Ihnen ist jemand langsam unterwegs und Sie kommen nicht vorbei. Da ist man doch mal schnell genervt und neigt zum Drängeln. Für Fußgängerströme hat diese Situation ganz praktische Bedeutung. Ältere Menschen zum Beispiel können gar nicht schneller. Ein Rempler und schon ist der Sturz vorprogrammiert. Wie verhalten sich Menschen, wenn der Platz eng wird und welche Rolle spielen dabei das Alter und die Erschöpfung? Das untersucht das Projekt Lost in Crowds. Gestern nun standen Experimente an und mein Kollege Michael Stang war mit dabei.
In einer Halle der Deutschen Sporthochschule Köln stehen 50 Freiwillige auf ihren Markierungen. Sie tragen grüne, mit Codes versehene Mützen und bekommen letzte Instruktionen. Die Freiwilligen sollen gleich nach vorne auf eine enge Stelle zugehen. Eine 70 cm breite Öffnung in einer Wand. Dahinter steht Studienleiter Mike Boltes auf einem Hubwagen und gibt Kommandos.
Sie gehen jetzt an die enge Stelle heran. Und los.
Mensch für Mensch schiebt sich durch den Flaschenhals. Das Experiment wird mehrfach wiederholt. Danach gibt es eine Pause.
An Technik, was wir nutzen, sind Kameras unter der Decke. Da haben wir da hinten 1, 2, 3, 4, 5 aufgehangen. Dann haben wir drumherum noch Kameras, die das von der Seite aufnehmen. Oben sind die Kameras dafür da, um die Laufwege der Person zu verfolgen. Also da wird der Code auf den Kopf ausgelesen.
Über diesen Code, erklärt Mike Boltes vom Forschungszentrum Jülich, lässt sich jede Bewegung genau beobachten. Zuvor wurden Parameter wie Schulterbreite, Gewicht, Größe und Geschlecht erhoben. Einige Freiwillige sind extra verkabelt, etwa Julia, 22 Jahre.
Also wir haben so Anzüge bekommen, die messen unsere Herzfrequenz und unser Gehverhalten, also wie die Arme sich verhalten, und wir mussten durch so einen engen Gang laufen.
4 Tage dauern die Experimente des Forschungsprojekts Lost in Crowds. Geplant hat sie Carina Wings, Doktorandin in der Abteilung für empirische Erforschung von Fußgängerdynamiken am Forschungszentrum Jülich, und dafür Interviews mit Sanitätern und Sicherheitskräften von Großveranstaltungen geführt.
Und da kam vor allem raus, dass Ermüdungserscheinungen dazu führen, dass es häufiger Verletzungen gibt. Deswegen versuchen wir das jetzt hier zu untersuchen.
Zu den Experimenten eingeladen wurden auch ältere Freiwillige, die langsamer laufen und schneller ermüden. Mit dabei ist auch der 73-jährige Reinhard.
Bis jetzt heißt es nur Gedränge und nachher wird am Fragebogen, muss man wieder ausfüllen, wo man wen berührt haben könnte, mit welchem Körperteil, ob das angenehm oder unangenehm war und so weiter.
Bislang seien alle freundlich gewesen. Doch was Reinhard noch nicht weiß, gleich sollen einige Probanden extra drängeln. Und dann stehen auch noch Ermüdungsaufgaben an, so Carina Wings.
Das heißt, da wird auch ein bisschen Sport gemacht. Und man kann wirklich sehen, dass danach alle ein bisschen weniger geduldig sind und mehr dadurch wollen und es wird noch ruppiger als am Vormittag. Und das passt auch zu den Aussagen, die wir vorher bekommen haben, dass halt nachmittags oder abends eher Verletzungen passieren. Hier ist zum Glück nichts passiert, aber man kann auf jeden Fall sehen, dass das die Laune der Probanden ändert und auch die ihren Bewegung.
Wenn Sie aber Angst haben zu schalten oder zu stoßen, dann dürfen Sie die Hände gerne benutzen.
Mike Boltes ist wieder auf den Hubwagen geklettert. Von dort aus hat er nicht nur Einblick auf die Live-Daten der Kameras und Sensoren, sondern kann auch die Menschenmenge beobachten und mithilfe einer Hupe einschreiten, sollte das Gedränge heftig werden. Und heftig heißt eine Dichte von mehr als 6 Personen pro Quadratmeter.
Sie gehen jetzt an die Engstelle heran.
Die Nervosität steigt. Das Gedränge wird stärker und das Experiment unterbrochen. Die Erkenntnisse sollen helfen, kritische Situationen zu erkennen und Lösungen zu finden, diese erst gar nicht entstehen zu lassen, um künftig die Sicherheit bei Großveranstaltungen und Bahnhöfen zu erhöhen.
Ein Fußgängerexperiment und Michael Stang hat in Köln mitgedrängelt. Ameisen. Sie erbeuten Tiere, die viel größer sind als sie selbst. Sie versorgen verletzte Artgenossen mit Wirkstoffen aus der Natur und sie bilden über Länder hinweg riesige Kolonien. Keine Frage, Ameisen sind immer wieder für Superlative gut und wir haben hier den nächsten. Zu ihren Hochzeitsflügen steigen die kleinen Insekten in so großer Zahl auf, dass sie von Wetterradars erfasst werden können und sie erreichen dabei unvorstellbare Höhen. Nicht ganz zufällig hat unser Reporter diese Geschichte bei den Briten entdeckt, bei der jüngsten Ökologietagung in Edinburgh.
In England spricht man vom Flying Ant Day, vom Tag der fliegenden Ameise. In Massen erheben sich dann geflügelte Männchen und Königinnen aus etlichen Ameisenkolonien zum Hochzeitsflug in die Lüfte, meist im Juli oder August. Und immer wieder mal zum Verdruss vieler Tennisfans, witzelt der Insektenkundler Thomas Daly von der Universität Leeds.
Ich kann mir nicht eine Sekunde lang vorstellen, dass dieses Phänomen nur in Großbritannien auftritt. Vermutlich regen wir uns hier nur viel stärker darüber auf. Denn die Massenschwärme der Ameisen neigen dazu, in der ersten Woche von Wimbledon aufzutreten, wenn die Leute ihren Erdbeerkuchen genießen und sich Tennis anschauen wollen.
Wie Raubvögel gelangen die Ameisen mit der Thermik in die Höhe, mit Luft, die sich am Boden aufheizt und dann aufsteigt. So bauen sich auch Türme aus Gewitterwolken in der Atmosphäre auf. Die größten Schwärme in Großbritannien bildet die schwarze Weg- oder Gartenameise.
Es sind hunderttausende Ameisen, die zum Hochzeitsflug aufsteigen. Bei mehreren Kolonien im selben Gebiet kann ihre Zahl auch in die Millionen gehen. Wenn Licht auf die Flügel der Insekten trifft, hat das einen irisierenden Effekt, wie man ihn von Seifenblasen kennt. Man sieht deshalb keine schwarze Wolke in der Luft, sondern ein buntes Schimmern.
Das wirklich Verblüffende kommt aber noch. Freya Edison forscht ebenfalls an der Universität Leeds. Die Physikerin hat Beobachtungsdaten ausgewertet, die das britische Wetter- und Regenradar-Netzwerk gesammelt hat, als die Ameisen in diesem Sommer flogen. Die Geräte erfassen die komplette Wetterschicht, die Troposphäre, und liefern alle 5 Minuten frische Messdaten.
Stellen Sie sich eine Wolke vor. Sie enthält zahlreiche kleine Wassertröpfchen. Und ein Ameisenschwarm besteht aus zahlreichen kleinen Insekten. Ein Radar kann beide sehen, wenn nur genug davon in der Atmosphäre sind. Und es kann sie auch unterscheiden, anhand der reflektierten Radarsignale, die wie Fingerabdrücke sind. Und das wirklich Aufregende ist, dass die Ameisen bei ihren Hochzeitsflügen unglaublich hoch aufsteigen. Davon hatte man bisher keine Ahnung. An allen unseren Beobachtungstagen hatten wir Schwärme, die bis in 8 Kilometer Höhe hinaufreichten.
Knapp 2 Kilometer über dem Erdboden endet die sogenannte planetare Grenzschicht. An sommerlichen Hochdrucktagen kann sie angenehm windstill sein. Darüber aber, in der freien Troposphäre, wird es ungemütlich und die Ameisen, die nicht einmal besonders gute Flieger sind, werden zum Spielball kräftiger Höhenwinde. Das bedeutet, Königinnen und geflügelte Männchen landen nach ihrer luftigen Turtelei niemals dort, wo sie gestartet sind, sondern an ganz anderen Stellen.
Daran arbeiten wir im Moment noch, aus den Daten herauszulesen, wo die Schwärme am Ende wieder runterkommen. Das ist knifflig, denn startende und landende Ameisen sind nur schwer zu unterscheiden. Außerdem misst das Radar erst ab einigen 100 Metern Höhe. Aber wir haben auf jeden Fall Ameisenschwärme gesehen, die 10 Kilometer oder mehr verdriftet worden sind.
Freya Edison vermutet, dass die Königinnen ihr neues Nest weit entfernt von der Ausgangskolonie errichten möchten und dass der Hochzeitsflug aus diesem Grund so ausgedehnt ist. Aber wie die Ameisen genau bis an den Oberrand der Troposphäre gelangen und danach auch wieder hinunter bis auf den Boden, das sind alles noch offene Fragen. Klar ist allerdings, die Männchen stürzen als Totgeweide zur Erde zurück. Nach dem Hochzeitsflug haben sie ihre Schuldigkeit getan, sagt Thomas Daly. In Massen sind sie in die Lüfte gestiegen und in Massen sterben sie danach.
It's a brutal world.
Die Welt ist brutal.
Finale Höhenflüge bei Ameisen. Vorgestellt hat sie Volker Mrasek. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, Seepferdchen sind Fische und haben sich vor etwa 25 Millionen Jahren aus den länglichen Seenadeln entwickelt. Anders als andere Fische sind sie schlechte Schwimmer und noch etwas zeichnet sie aus. Bei Seepferdchen tragen die Männchen den Nachwuchs aus. Wie diese ungewöhnliche Schwangerschaft möglich wird, ist im Fachjournal Nature Ecology and Evolution nachzulesen. Magdalena Schmude berichtet.
Seepferdchen sind eine besondere Laune der Evolution. Mit ihren kurzen Flossen und der gebogenen Schnauze ähneln sie eher Landtieren als Fischen. Und auch bei der Fortpflanzung gehen sie eigene Wege. Wie bei einer Handvoll anderer Fischarten übernehmen bei Seepferdchen die Männchen die Brutpflege, kümmern sich also um die Eier, bis daraus der Nachwuchs schlüpft.
Das hat auch damit zu tun, dass sozusagen die Weibchen die Eier erst ablegen und dann normalerweise im Wasser die Männchen die Samen dazugeben. Und dann kann das Männchen ja, wenn er sowieso zuletzt dran ist, in Anführungsstrichen, auch gleich die Eier beschützen und damit was für seine eigene Fitness tun.
Sagt der Evolutionsbiologe Axel Meyer von der Universität Konstanz, der sich schon lange mit dieser ungewöhnlichen Art der Rollenverteilung beschäftigt. Bei Fischarten mit männlicher Brutpflege tragen die Männchen die befruchteten Eier im Maul mit sich herum oder kleben sie an ihren Bauch. Bei Seepferdchen geht die Fürsorge für den Nachwuchs sogar noch weiter. Ihre Jungen werden lebend geboren, ähnlich wie bei Säugetieren. Die Männchen haben dafür am Bauch eine sogenannte Bruttasche, in die das Weibchen seine Eier hineinlegt. Nachdem das Männchen sie befruchtet hat, entwickeln sich dann die Jungtiere.
Die Umkehr der Geschlechterrollen geht so weit, dass Weibchen untereinander im Wettbewerb stehen, um Eier in die Bruttasche des Männchens zu legen. Also der Platz in der Bruttasche des Männchens ist die limitierende Ressource. Und es ist dann eben so, dass bei einigen Arten die Weibchen sehr bunt sind und das Männchen wählerisch ist, zu sagen, du darfst deine Eier da reinlegen und nicht.
Während der Tragezeit, die je nach Art mehrere Wochen dauern kann, werden die Eier über eine Art Plazenta mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Ähnlich wie bei Säugetieren. Bis die jungen Seepferdchen schlüpfen und die Bruttasche verlassen. Axel Meyer und sein Team wollten herausfinden, wie sich diese spezialisierten Strukturen entwickelt haben. Sie untersuchten, welche Gene in den Zellen an- und abgeschaltet sind und welche Rolle sie für die Schwangerschaft spielen. Ein Teil der Gene kannten die Forscher von der Plazenta-Entwicklung bei Säugetieren. An anderer Stelle stießen sie auf eine Überraschung.
Das Spannendste ist, dass wir bei einigen Genen eben gefunden haben, da gibt es so Rezeptoren, wo Androgene, also Testosteron zum Beispiel, sich festankert, das kennen wir ja von unserem eigenen Körper oder von der Entwicklung von menschlichen Embryonen, dass Gene durch Hormone an- und abgeschaltet werden können.
Während bei Säugetieren weibliche Hormone für die Entwicklung der Plazenta und des Embryos entscheidend sind, sind bei Seepferdchen wohl auch auf der hormonellen Ebene die Rollen vertauscht. Die Wissenschaftler konnten nachweisen, dass die männlichen Sexualhormone dafür sorgen, dass sich die Hautschicht an der Bauchvorderseite verdickt, stärker durchblutet wird und so die Voraussetzungen für die Versorgung der Embryos geschaffen werden, damit das Männchen den Nachwuchs austragen kann. Wie durchschlagend die Wirkung der Gene ist, die durch die Hormone aktiviert werden, konnten die Wissenschaftler bei weiblichen Seepferdchen zeigen.
Dass wenn wir weibliche Seepferdchen, die normalerweise keine Bruttasche haben, diesen männlichen Hormonen aussetzen, dass sie dann auch eine Bruttasche entwickeln.
Weitere Experimente sollen jetzt helfen, die evolutionären Wurzeln der Brutpflege bei Seepferdchenmännchen zu beleuchten. Das könnte außerdem helfen, den evolutionären Übergang von eierlegenden zu lebend gebärenden Arten wie Säugetieren besser zu verstehen, hoffen die Wissenschaftler.
Soweit Magdalena Schmude über die männliche Schwangerschaft bei Seepferdchen. Und hier geht es weiter mit den Meldungen, und die hat Lucian Haas mitgebracht.
Lichtverschmutzung verlängert die Pollensaison. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Fachjournal PNAS Nexus veröffentlichte Studie aus den USA. Die Forschenden haben Daten von lokalen Pollenmessstationen über ein Jahrzehnt hinweg ausgewertet, in Kombination mit Satellitenbeobachtungen, die zeigen, wie stark die jeweiligen Regionen mit Kunstlicht belastet sind. Zunächst rechneten die Forschenden mögliche Klimaeffekte heraus. Anschließend zeigte sich in den Daten ein eindeutiger Zusammenhang mit der Lichtverschmutzung. Überall dort, wo mehr Kunstlicht die Nacht erhält, beginnt die Pollensaison früher und sie endet später. Zudem kommt es an deutlich mehr Tagen zu starkem Pollenflug. Lichtverschmutzung stelle einen bislang übersehenen Treiber des Risikos für Pollenallergiker dar, so die Forschenden.
Positives Denken kann bei Impfungen die Immunantwort steigern.
Menschen, die sich gezielt positive Erlebnisse vorstellen können, haben bei Tests mehr Antikörper produziert. Das berichtet ein Forschungsteam aus Israel im Fachjournal Nature Medicine. Im Rahmen der Studie wurden 85 Probanden darin trainiert, gezielt die Aktivität in einem für Belohnung zuständigen Teil des Gehirns zu erhöhen, durch positive Gedanken. Nach 4 Trainingseinheiten erhielten die Freiwilligen eine Impfung gegen Hepatitis B. Spätere Blutanalysen ergaben, jene Personen, die besonders gut darin waren, ihr Belohnungssystem mit positivem Denken zu aktivieren, entwickelten die stärkste Immunantwort. Die Studie zeige das Potenzial mentaler Strategien, das Immunsystem zu unterstützen, so die Forschenden.
Magnetlawinen treiben Eruptionen auf der Sonne an.
Ende 2024 hat die Raumsonde Solar Orbiter eine Sonneneruption besonders genau beobachtet, mit einer Abfolge von Aufnahmen fast im Sekundentakt. Die Bilder zeigen, welche Veränderungen im Magnetfeld der Sonne den Ausbruch vorausgehen. Die Forschende des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung im Fachjournal Astronomy and Astrophysics berichten, werden dabei zunächst kleinere, eng verschlungene Strukturen der Magnetfeldlinien lokal instabil. Diese Störungen breiten sich dann immer weiter aus und entladen sich schließlich explosiv. Dieser Prozess ähnelt dem, wie in den Bergen Lawinen entstehen. Wenn so eine Sonneneruption zur Erde hingerichtet ist, kann der dadurch ausgelöste Sonnensturm unter anderem zu Polarlichtern führen.
Wenn Grönlands Gletscher schmelzen, sinkt dort der Meeresspiegel.
Eigentlich heißt es ja, dass der globale Meeresspiegel steigen wird, wenn der grönländische Eispanzer schmilzt. Für Grönland selbst trifft das aber offenbar nicht zu. Forschende der Columbia University haben untersucht, wie schnell sich die auf dem Erdmantel schwimmende Landmasse Grönlands hebt, wenn das Gewicht der Eismassen schwindet. Modellrechnungen zeigen, der Hebeprozess könnte deutlich schneller ablaufen als bisher gedacht. Mit dem Ergebnis, dass der Meeresspiegel rund um Grönland bis Ende des Jahrhunderts sogar um mehrere Meter fallen würde. Manche Schifffahrtsrouten rund um Grönland könnten dadurch in Zukunft deutlich schwieriger zu navigieren werden, einige flache Fjorde sogar trocken fallen. Die Studie wurde im Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht.
Die Leopoldina empfiehlt eine Zuckersteuer.
Fast jedes 6. Kind und rund ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland leiden an Adipositas. In einer heute veröffentlichten Stellungnahme spricht die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina deshalb von einer Adipositas-Epidemie und fordert ein Gegensteuern. In dem Positionspapier werden Mittel und Wege diskutiert, wie sich diese Epidemie durch Prävention und Therapien abmildern ließe. Die Akademie fordert aber auch staatliche Maßnahmen wie eine Zuckersteuer. In anderen Ländern wie Großbritannien haben Abgaben auf zuckergesüßte Getränke den Zuckerkonsum nachweislich reduziert. Weitere Möglichkeiten wäre eine Senkung der Mehrwertsteuer auf gesunde Lebensmittel und Werbeverbote für ungesunde Produkte.
Sternzeit, 21. Januar. Europas Riesenteleskop in Chile. Die Topstars unter den Teleskopen sind derzeit die Weltrauminstrumente Hubble und James Webb. Ende dieses Jahrzehnts läuft ihnen womöglich ein Fernrohr am Boden den Rang ab. In Chile entsteht gerade das extrem große Teleskop ELT. Sein Hauptspiegel hat einen Durchmesser von 39 Metern. Zum Vergleich, Hubble hat gut 2, Webb etwas mehr als 6 Meter Durchmesser. Gemessen am ELT sind beide besseres Spielzeug. Der Hauptspiegel des ELT besteht aus 800 sechseckigen Segmenten. Wie ein riesiges Mosaik bilden sie eine perfekte Spiegelfläche. Die Spiegelteile bestehen aus der Glaskeramik Cerodur, einem einzigartigen Material, das das Unternehmen Schott in Mainz entwickelt hat. Cerodur ist extrem unempfindlich gegenüber Temperaturveränderungen. Glasspiegel verformen sich stark, wenn es wärmer oder kälter wird. Unscharfe Bilder sind die Folge. Cerodur dagegen bleibt immer in Form und sorgt so für gestochen scharfe Blicke ins All. Als Schott das letzte Spiegelsegment fertiggestellt hatte, lud man zu einer Informationsveranstaltung. Das Kommunikationsteam hatte auf dem Werksgelände mit gelbem Klebeband eine 39 Meter lange Strecke markiert. Fast alle, die zu Besuch waren, haben sich die Ausdehnung des extrem großen Teleskops erlaufen. Der Durchmesser des Spiegels entspricht der Breite einer 6-spurigen Autobahn mitsamt Stand- und Grünstreifen an den Rändern. In etwa 4 Jahren treffen erstmals Lichtteilchen aus den Weiten des Kosmos auf den fabelhaften Spiegel Made in Mainz.
Mit dieser Sternzeit verabschiedet sich Forschung aktuell. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.